Bevor wir mit der neuen Folge starten, haben wir noch eine kleine Werbung in eigener Sache. Wir haben es ja schon ein paar Mal jetzt erzählt. Am 25.04. sind Fredi und ich, das ist ein Donnerstag um 21 Uhr, auf der Bühne in der Wohngemeinschaft, eine richtig süße, coole Bar in Köln. Und da werden wir einen aktuellen neuen Fall vorstellen. Und da könnt ihr uns live und in Farbe einmal auf der Bühne erleben. Wir würden danach auch super gerne noch mit denjenigen von euch, die dann da sind, ein Bierchen trinken, ein bisschen quatschen, einfach uns kennenlernen. Also wir freuen uns unendlich. Poddyfest am 25.04. Jetzt komme ich schon wieder durcheinander. Es ist ein Donnerstag, 21 Uhr. Kauft euch die Tickets. Ihr findet den Link bei Instagram in unserer Bio. Und ja, da könnt ihr zuschlagen. Wir freuen uns auf jeden, der kommt. So. Und jetzt geht's los mit der neuen Folge. Unser nächster Fall ist eigentlich reif für die große Bühne. Die Täterin ist eine bekannte deutsche Schauspielerin. Sie wurde in den 50er Jahren zum Star. Dann erschoss sie im Affekt ihren 13 Jahre jüngeren Liebhaber. Dieser wird in der Nacht vom 2. auf den 3. Februar 1977 tot in einem verschneiten Rosenbeet am Starnberger See gefunden. Und damit herzlich willkommen zurück zu einer neuen Folge von Dark Secrets mit mir, Nina Lenzen.
Und mit mir, Friederike Goldkamp. Ja, und auf diese Folge hatten wir einfach mal so richtig Lust. Ne? Wir haben überlegt, okay, was machen wir? Gibt es irgendein aktuelles Thema? Wir schauen natürlich immer als erstes, gibt es was Aktuelles? Und dann haben wir echt gesagt, diese Ingrid van Bergen, die steht schon so lange auf unserer Liste. Und ich freue mich richtig, dass wir es gemacht haben. Weil Ingrid van Bergen hat ein wirklich sehr bewegtes Leben. Sie wurde als zweites von vier Kindern des Lehrers Fritz van Bergen und dessen Ehefrau Ella im Danziger Stadtteil Langfuhr geboren. Ihre Kindheit oder ihre frühe Kindheit verbrachte van Bergen in Frankenau, in Masuren, das ist übrigens Ostpreußen gewesen. Ihr Vater hat dort als Dorfschullehrer gearbeitet und sie besuchten häufiger die Großeltern in Danzig. Ihre Mutter hatte damals wegen den vier geborenen Kinder das Mutterkreuz verliehen bekommen. Und sie waren eine glückliche Familie. Also der Vater soll sehr streng gewesen sein, aber ich vermute mal, das waren sehr, sehr viele Eltern zu dieser Zeit. Und eigentlich war alles gut. Doch dann kam natürlich der Zweite Weltkrieg und der Vater musste als Soldat an die Ostfront. Dort fiel er am 22. Juni 1941, am allerersten Tag des Unternehmens Barbarossa. Das war der Feldzug in Richtung Russland. Und ja, das machte sie natürlich. Und die Familie auf einmal stand da ohne Familienoberhaupt. Und die Mutter mit Anfang 30 war verwitwet mit vier Kindern. Und so zog die Familie erstmal zu den Großeltern in den Vorort von Danzig. Dort lebten sie erstmal und Ingrid entschied sich, dass sie bei der Hitlerjugend in einer Spielschar, so hieß das damals, sich engagiert und für Soldaten, die auf Fronturlaub waren, beispielsweise Märchen vorzuspielen oder Volkslieder zu singen. Also da ging sie schon in die Richtung von der Schauspielerei. Und ich habe ein Zitat von Ingrid aus einem Interview, wie sie ihre Mutter beschreibt. Das fand ich eigentlich sehr schön, weil sie spricht immer in sehr, sehr hohen Tönen von ihrer Mutter und immer sehr bewundernd. Meine Mutter hat als Witwe in schweren Kriegszeiten dafür gesorgt, dass wir überleben. Ohne sie gäbe es mich heute wohl nicht mehr. Ihre Stärke und ihre Unerschütterlichkeit habe ich immer sehr bewundert. Sie war eine kleine, zierliche Frau, die von meinem Vater immer behütet wurde. Und plötzlich stand sie ohne ihn da und musste das ganze Leben alleine meistern. Ich fand es irgendwie eine sehr schöne und eine sehr, ja, man kann sich die Frau dann jetzt irgendwie sehr, sehr gut vorstellen. Zumindest ging es mir so nach dem Zitat. Und Ingrid hatte immer das Bedürfnis, ihre Mutter natürlich ab dem Moment, wo es den Vater nicht mehr gab, so gut wie möglich zu unterstützen und stark sein zu müssen. Also Ingrid wurde auch dann schlagartig erwachsen. Sie war, als ihr Vater starb, ungefähr 10 Jahre alt. Und auf jeden Fall lebten sie dann bei den Großeltern in Danzig. Doch dann kamen die Bomben. Und nach dem sowjetischen Luftangriff auf Danzig gegen Ende des Zweiten Weltkrieges flieht Ingrids Mutter mit den vier Kindern. Und sie fliehen zu Fuß. Und als sie unterwegs waren, kann Ingrid sich erinnern, gab es immer wieder Tieffliegerangriffe auf die Flüchtlinge. Und sie haben sich einfach, ohne drüber nachzudenken, unter den nächsten Wagen geschmissen, oft auch ohne zu wissen, dass in dem Wagen Munition lag.
Ingrid sagt immer, sie haben einfach nur reagiert und nicht nachgedacht. Und wenn man darüber nachdenkt, dass sie sich auch unter Munitionswagen geschmissen haben, ist einfach nur Glück, dass sie diese Flucht auch in der Form überlebt haben. Sie fliehen in Richtung Meer, denn dort wollen sie in der Danziger Bucht mit einem Boot, mit einem Schiff über die Ostsee nach Rostock, Lübeck oder Hamburg. Und auf diesem Schiff waren ungefähr 2000 Menschen, die geflohen sind. Auch da gab es natürlich wieder ganz, ganz schlimme Dramen, weil zum einen gab es wieder einen sowjetischen Bomberangriff, der das Boot schließlich versenkte und dabei 500 Menschen starben. Und die Familie, also Ingrid mit ihrer Mutter, die wurden auf ein Beiboot gepackt und dann auf eine Halbinsel gerettet, auf die Halbinsel Hela. Und da wurden sie halt gerettet, aber ganz, ganz viele Leute sind gestorben. Und Ingrid sagt auch, dass dieser Teil der Flucht unglaublich prägend war, weil sie erzählt, wie sie gesehen hat, wie Männer Frauen aus den Rettungsbooten geschubst haben, um sich selber in Sicherheit zu bringen, wie Männer Frauen auch nicht auf das große Schiff gelassen haben, ne, von den kleinen Beibooten, um sich selber zu retten. Und sie sagt, und die Frauen haben immer nur ihre Kinder an sich gepresst. Und es war immer das Einzige, was die Frauen machen wollten, waren die Kinder zu retten. Und die Männer, so beschreibt sie es, waren wohl sehr, sehr, egoistisch und selbstsüchtig und haben dann immer nur zugesehen, dass sie selber gerettet wurden. Und auf dieser Halbinsel, oft wo sie dann erstmal, ich sage in Anführungszeichen, gestrandet worden sind oder erstmal hinkamen, ist Ingrid dann auch etwas Schreckliches passiert. Sie war dann mittlerweile 13 Jahre alt und sie wurde nach eigenen Angaben dort von einem russischen Soldaten vergewaltigt. Sie hat von diesem traumatischen Erlebnis nie erzählt, vor allem ihrer Mutter das nie erzählt. Und in einem Interview wurde sie auch mal darauf angesprochen, warum sie nichts gesagt hat. Und dazu sagte sie nur, weil ich meine Mutter nicht auch noch mit dieser Geschichte belasten wollte. Sie hatte es doch schon schwer genug. Außerdem, was hätte es gebracht? Dadurch hätte ich das nicht rückgängig gemacht und ich selbst kam gut damit klar. Und das finde ich schon sehr, sehr reflektiert für eine 13-Jährige, wenn man sich das überlegt, dass einem das passiert und dass der erste Instinkt vielleicht ist, zur Mutter zu rennen und Ingrid diesen gar nicht hatte. Und das einfach mal eben weggesteckt hat. Und es ging ja sehr, sehr vielen deutschen Flüchtlingen so, dass viele, viele Frauen wurden ja von russischen Soldaten vergewaltigt. Man hatte ja total Angst vorm Russen. Und Ingrid hat es echt geschafft, für sich zu behalten und das mit sich auszumachen, damit sie ihre Mutter halt einfach weiter unterstützen kann mit den anderen Geschwistern. Und ja, ich finde das erschreckend, bewundernswert, aber vor allem auch erschreckend, wie abgeklärt ein junges Mädchen sein muss. In dieser Zeit. Und sie sagte ja, dass sie sehr, sehr schnell erwachsen werden musste. Und ich finde, das merkt man auch einfach daran, ne? Und was sie einfach auf dieser Flucht erlebt haben muss, ist absolut traumatisierend und wirklich, finde ich, sehr, sehr bewegend. Die Mutter von Ingrid entschloss sich sogar ein weiteres Mal zu einem Fluchtversuch. Die wollten weg von dieser Halbinsel. Und diesmal war das Ziel Kopenhagen, weil die deutschen Häfen wurden von Schiffen blockiert. Sie erlebte das Kriegsende am 8. Mai 1945 in einem Auffanglager in Skagen. Ich hoffe, ich habe das jetzt richtig ausgesprochen. Das auch an diesem Tag von den Dänen übernommen wurde. Dort wurde die Familie bis zur Rückkehr nach Deutschland im Jahr 1948 verpflegt und medizinisch versorgt. Und Ingrid besuchte dort auch gemeinsam mit ihrem Bruder die Schule. Und dann, und das fand ich bewusst, war mir gar nicht bewusst, irgendwann mussten die Flüchtlinge natürlich ja auch aus diesen Auffanglagern raus, nachdem natürlich auch die Besatzer da waren. Die haben ja dann angefangen, diese Auffanglager auch aufzulösen. Und die haben dann einfach wohl eine Stecknadel genommen und die einfach irgendwo in der französischen Karte gesteckt, ne? Und so diesen zukünftigen Wohnort der Flüchtlinge bestimmt. Und im Fall von Ingrid van Bergen war das Reutling. Und so sind sie nach Reutlingen gekommen und 1950 machte sie dort auch das Abitur. Man kann echt sagen, Ingrid van Bergen kämpfte sich durch, weil sie wollte ja auch Schauspielerin werden. Und nachdem sie das Abitur geschafft hatte, schrieb sie sich für die Staatliche Hochschule für Musik in Hamburg ein. Dort studierte sie Schauspiel und genoss zudem eine Ausbildung als Sängerin. Ja, also sie hat, das ist echt irre, ne? Ich meine, wie geht man damit um? Wahrscheinlich versucht man auch einfach weiterzumachen, aber er ist echt straight ihren Weg gegangen nach dem Krieg und hat nicht nur, also ich meine auch noch Abitur und studiert, das finde ich schon echt beachtenswert. Und auf diesem Weg konnte Ingrid von Bergen sich natürlich auch einen lang gehegten Traum erfüllen, ne? Ich habe dir das ja bereits erzählt, dass sie bereits seit dem Kindesalter es liebte, auf der Bühne zu stehen. Und das konnte sie jetzt manifestieren. Und nach Beendigung ihrer Ausbildung war sie vor allem auf deutschen Theaterbühnen unterwegs und engagierte sich auch stark für ein politisches Kabarett. Kurze Zeit später wurde sie entdeckt von Helmut Keutner und bekam ihr erstes Angebot für ihre erste Leinwandrolle. Man muss dazu sagen, sie spielte eigentlich immer den gleichen Typ von Frau. Blond, sehr lassiv, unnahbar. Also sie wurde schon auch in der Zeit, auch ich habe mir alte Zeitungsartikel durchgelesen, schon auch ziemlich als heißer Feger beschrieben. Sehr sexy, sie hatte Kurven, hatte keine Angst davor, sich halbnackt abfotografieren zu lassen. Also jetzt in Unterwäsche oder in irgendwelchen lassiven Posen für ihre Rollen. Und sie hat auch häufig Bardamen, Prostituierte oder untreue Hausfrauen gespielt. Und dann kam noch ihre rauchige Stimme hinzu. Also sie war eine sehr, wirklich eine sexy Frau. Und sie wurde auch dann in den 50er, 60er Jahren zu einer der bekanntesten deutschsprachigen Schauspielerinnen. Und sie hatte ihren Durchbruch mit dem Film Rosen für den Staatsanwalt. Allerdings sollte dieser Film auch so ein bisschen so eine Art One-Hit-Wonder bleiben. Also es war auch ihr erfolgreichster Film und sie wird auch nie wieder so richtig an diesen Erfolg anknüpfen können. Natürlich hat sie immer auch andere Rollen und sie macht auch Karriere, aber nicht unbedingt so, wie sie sich das vorgestellt hat. Sie machte sich nämlich immer auf die Suche nach der nächsten großen Rolle. Sie wollte schließlich auch eine Rolle mit Herz und Hirn spielen und nicht nur diese Rolle des in Anführungsstrichen dummen Blondchen reduziert werden oder von diesen sexy Rollen. Da wollte sie eigentlich von weg, aber diesen Sprung soll sie nie wirklich schaffen. Und auch privat, muss man auch sagen, ist ja ihre privatliche Karriere auch eher eine Achterbahn. Und zwar zu dem Zeitpunkt, ne, 60er Jahren hatte sie schon 3 gescheiterte Ehen, später sind es 4, 2 Töchter und das von 2 verschiedenen Männern. Und später wird man im Gericht sagen, dass Ingrid von Bergen zerstört, wovon sie abhängig ist. Also sie beherrscht die Männer und will sie aber sich gleichzeitig doch anlehnen. Also sie ist wohl sehr herrisch und einnehmend, aber möchte trotzdem irgendwie Schutz erfahren. Genau. Und dann trifft sie irgendwann einen Münchner Baustoffhändler. Und für ihn zieht sie dann an die Isar, also nach München. Und in den 70er Jahren, das ist ungefähr in den 70er Jahren, waren diese, war die Zeit in München so echt auch die Glanzjahre der High Society. Alle mit Rang und Namen in der Showbusiness-Welt lebten in der Zeit in München. Das war auch übrigens die Zeit, wo zum Beispiel Freddie Mercury immer wieder in München war, wo diese ganzen krassen Partys waren, wo einfach das Hu und Hu war in München. Und mittendrin Ingrid van Bergen. Aber auch diese Beziehung mit dem Baustoffhändler ist dann gescheitert. Und dann, deswegen erzähle ich das nämlich, zieht sie nämlich wieder aufs Land, um Ruhe zu haben. Und sie sagt, und in ihren Beziehungen zu den Männern wurde immer wieder gerungen. Ja, es war immer ein Machtkampf. Und jetzt langsam ist sie halt auch in ihren 40ern, während sie wieder aufs Land zieht. Sie will Stabilität haben und sie hat keinen Bock mehr auf dramatische Beziehungen. Und sie will einfach nur noch ankommen. Und dann plötzlich auf einem Pferdehof lernt sie den Immobilienmakler Klaus Knaz kennen. Und als sie diesen 12 Jahre jüngeren Mann kennenlernt, sitzt sie hoch zu Pferd und er fährt mit einem Luxusschlitten vor, in Anführungsstrichen, und sagt nur, mein Name ist Knaz. Und sie wird darauf antworten, darauf komme ich gleich nochmal. Also er sagt einfach, mein Name ist Knaz. Und sitzt in diesem Luxusschlitten und sie sitzt auf ihrem Pferd. Und was sie halt nicht weiß zu diesem Zeitpunkt ist, dass Klaus zu diesem Zeitpunkt noch verheiratet ist. Doch er wird ihr später mitteilen, dass seine Ehe keine Ehe mehr ist. Und sie weiß auch nicht, dass Klaus ein absoluter Frauenheld ist, ein Womanizer. Er gab sich immer als extrem vermögend aus, wobei er extrem hohe Schulden hatte. Und er hatte eine Schwäche für Frauen, für viele Frauen. Er liebte Frauen und Treue war eher nicht so sein Ding. Er war wie so ein Gott, das ist mir so falsch, aber er hat sich auch mal ausgegeben wie für einen Franzosen, weil von Franzosen sagt man, dass er war einer der besten Liebhaber und das ist auch sehr Klischee. Aber er war sehr frankophil und hat viel auf Französisch gesprochen, um halt auch zu imponieren. Wie ich schon sagte, Treue war nicht so sein Ding, aber das konnte Ingrid in diesem Moment, wo sie auf dem Pferd saß und er in dem Auto, alles nicht wissen. Und das wusste sie auch nicht, als sie dann auf dieses Mein Name ist Knaz sagte, hören Sie mal, Ihr Scheibenwischer läuft noch. Also sie hat einfach es ignoriert. Er sagte, ich bin der und der. Und sie sagt, hör mal, hier, dein Scheibenwischer läuft noch. Und das war das Erste, was sie zu Klaus sagte. Und später soll sie sagen, dass das auch der Start war, als das Unglück seinen Lauf nahm.
Und so kam es nämlich zu der verhängnisvollen Nacht vom 2. auf den 3. Februar. Es war eigentlich, fing der Abend an wie ganz normal bei den beiden. Also sie waren vorher noch in einem Münchner Restaurant essen. Es gab Garnelen auf Curryrahm. Beide tranken einen Pilsener Urquell dazu. Es war alles normal und wie immer. Und später wollten sie in der Sauna, in der Villa am Starnberger See, also in Ingrids Villa, wo er auch in der Zwischenzeit dazugezogen war, wollten sie da noch in die Sauna gehen. Klaus habe zu ihr gesagt, fahr vor, ich komme gleich nach. Sie sitzt also zu Hause und wartet auf ihn, hatte sich total darauf gefreut, sagt sie auch später. Und ja, Friedi hat es eben schon gesagt, Klaus ist noch verheiratet, lebt aber in Trennung und ist bei Ingrid eingezogen. Und das, was dann eben passiert, nämlich dass sie wartet und er nicht kommt und sie zu Hause irgendwie sich auf etwas freut, das passierte nicht zum ersten Mal. Also er ist bekannt dafür, dass er oft sehr spät nach Hause kommt, dass er sich in Bars herumtreibt, dass er eine Vorliebe auch für Prostituierte hat. All das weiß Ingrid. Sie sagt später, das Ganze habe sich in dem Moment aufgebaut. Sie sei eigentlich immer bereit gewesen, ihm zu verzeihen und habe ihm immer geglaubt oder glauben wollen, dass sie die Einzige sei. An diesem Abend aber ist es irgendwie anders. Also sie hatte vorher schon eine Rotweinflasche geöffnet, die sie gemeinsam mit ihm trinken wollte. Er kommt und kommt aber nicht. Also sie wartet wirklich stundenlang. Sie trinkt diese Rotweinflasche alleine aus. Später kommt noch eine Ginflasche dazu. Sie sitzt vor dem Kamin, guckt sich Fotos der beiden an, wird irgendwann richtig wütend innerlich, schmeißt diese Fotos in das Feuer, sieht, also ich kann es mir richtig bildlich vorstellen, wie sie immer wütender wird und diese Bilder da reinschmeißt und sieht, wie die Flammen eben diese Fotos vernichten und einfach weiter trinkt und das sie einfach natürlich nur noch wütender irgendwo macht. Und sie sagt später, dass sie dann auch eine Valium zur Beruhigung genommen hat. Und all das in Kombination, kann man sich jetzt schon vorstellen, ist natürlich jetzt nicht so förderlich für diese Frau, die da eh schon irgendwie jetzt gerade mit ihren Nerven am Ende ist und irgendwie das Gefühl hat, dass ihr Mann, nachdem sie, oder ihr Partner, ihr Lover, nachdem sie so einen schönen Abend hatten, einfach schon wieder irgendwie nicht nach Hause kommt. Das hat sie natürlich in den Wahnsinn getrieben. Er kommt dann sehr spät nach Mitternacht und es gibt relativ schnell auch einen Streit. Er ist direkt ins Schlafzimmer gegangen und hat seinen Reisekoffer hervorgeholt und seine Pistole. Die hat er wohl immer zu Hause gehabt. Diesen Reisekoffer wollte er packen, hatte ihr dann auch direkt gesagt, er würde nun gehen, für immer. Also er würde sie verlassen. Das hat Ingrid natürlich total getroffen. Der Streit ging weiter. Später im Gerichtssaal sagt Ingrid, dass sie sich an genaue Details nicht mehr erinnern kann. Aufgrund eben des Alkohols und dieser Valium-Tabletten. Nur, dass sie in dem Moment gedacht habe, es sei eigentlich alles nur ein Spiel und irgendwie alles nicht so ernst gemeint. Die beiden hatten dann ein bisschen gerangelt. Sie hatte noch gedacht, so sagt sie, der Revolver sei nicht geladen. Aber sie feuert eben in diesem Handgemenge 3 Schüsse auf Klaus. Und später, auch im Gerichtssaal, wird ihre Schwiegermutter, also Klaus' Mutter, auch aussagen, denn die war ja mehr oder weniger live dabei. Denn Klaus hatte sie angerufen in der Nacht und sagte wohl noch, Mami, die schießt auf mich. Das war nachts um 2:30. Und dann hatte Klaus' Mutter es noch 2-mal knallen hören und dann wurde der Hörer aufgelegt. Ich habe ja eben gesagt, es gab 3 Schüsse. Der erste ging durch ein Fenster und die anderen beiden hatten dann eben auch Klaus getroffen. Ingrid gibt später an, dass sie in dem Moment gedacht habe, er sei nur leicht verletzt gewesen. Klaus hat sich dann noch wohl zur Treppe gerobbt und später, das hatte ich ja schon im Intro gesagt, wird er tot im Rosenbeet vor der Villa gefunden. Ingrid verlässt das Haus, wirft den Revolver noch in den Pool und ja, rückblickend sagt sie auch noch immer, sie kann sich echt an vieles einfach gar nicht mehr erinnern. Natürlich haben die Leute und im Gerichtssaal und egal wer mit ihr sprach darüber irgendwie nach einer Erklärung für diese Tat gesucht. Und ich glaube, die sucht sie auch bis heute. Und oft sagt sie einfach nur, Liebe ist nie rational. Also man merkt so richtig, dass sie selbst irgendwie wahrscheinlich sehr im Affekt irgendwie aus Eifersucht und Wut, er hat sie wieder sitzen gelassen. Er war wieder irgendwie, nachdem sie so einen schönen Abend eigentlich hatten, warum ist er nicht mit mir nach Hause direkt, so denkt sie wahrscheinlich, sondern musste irgendwie doch wieder ja seine Vorlieben da ausleben und irgendwie noch andere Frauen treffen. Das hat sie natürlich rasend gemacht. Und ich habe da schon mal jetzt so zusammenfassend irgendwie für mich die Probleme für diesen Teil zusammengefasst. Also einmal natürlich, er war einfach jünger als sie, er war charmant, sie hatte die Hoffnung irgendwie aufgegeben, bis sie ihn getroffen hat, ne? Das hattest du ja eben schon erzählt, Friedi. 4 gescheiterte Ehen und wahrscheinlich hat sie sich gedacht, okay, das war's jetzt. Und dann lernt sie eben diesen überaus charmanten Mann kennen, von dem sie zunächst denkt, dass er irgendwie auch in der Gesellschaft Fuß gefasst hat, dass er Geld hat, dass er irgendwie, ne, weil ich glaube, der fuhr ja mit Jaguar vor und ja, all das signalisierte irgendwie, er ist ähnlich wie sie, einfach wohlhabend im Mittelpunkt der Gesellschaft angekommen. Und dann gerät sie an so jemanden, wo es eben einfach nicht so ist, ne? Der am Ende zu ihr in diese Villa zieht, so ein bisschen von ihr lebt und sie am laufenden Band ja eigentlich mehr oder weniger hintergeht und betrügt.
Weißt du, und das konnte ich mich nie, dieses Kennenlernen von den beiden, was ich beschrieben hatte, ne, auf dem Hof. Ich konnte nie herausfinden, wann das genau war. Hast du da ein Datum? Mhm. Beziehungsweise wie lange die zusammen waren, bis dann der Schuss, das waren nur so ein paar Jahre dann, waren die schon zusammen, ne? Die waren länger zusammen.
Ja.
Genau. Und weil ich habe mich auch gewundert, dieses, der fährt auf den Hof und dann, gut, da haben die dann starten die ja ihre Beziehung. Er soll ja auch noch ihre Tochter mitgenommen haben als Pfand, damit die Ingrid sich auch wieder bei ihm meldet. Also das fand ich schon weird und ich finde auch weird dieses, warum ist er auf den Hof gefahren? Also er muss sie ja ausfindig gemacht haben. Er muss ja wirklich aktiv gesagt haben, ich möchte sie kennenlernen. Weil warum fährt man sonst auf diesen Hof? Und ich glaube, das war schon sehr gezielt, weil Ingrid beschreibt auch, dass andere Männer das auch schon gemacht haben, dass sie wirklich sie aufgesucht haben. In diesen hat sie sich halt dann auch verliebt. Aber was ich damit sagen möchte, ist, dass er ja sehr gezielt die Ingrid ausgesucht hat. Also zumindest so habe ich das interpretiert immer. Und weil du gesagt hast, sie wollte einfach nur zur Ruhe kommen. Und dann hat sie sich vielleicht auch darauf verlassen. So, ach, guck mal, er ist ja zu mir gekommen und er hat sich mich ausgesucht. Und dann muss da ja was dahinter stecken. Wahrscheinlich war sie deswegen dann auch immer so verletzt und schockiert, als sie festgestellt hat, dass der Mann auch Interesse an ganz anderen Frauen hat und gar nicht nur an ihr, ne?
Ja. Ja, das ist irgendwie so, sie hat halt Halt gesucht bei dem Falschen irgendwo in dem Moment, ne? Und ich glaube, aufgrund ihrer Vergangenheit, alleine das, was sie in der Kindheit erleben musste und diese Vergewaltigung von dem Soldaten und sie hat ja dann auch relativ früh eine ihrer Töchter verloren an Krebs. Also da sind sehr viele Verluste und sehr viele prägende Sachen, dass sie sicherlich, ne? Also jetzt kommt wieder irgendwie Hobbypsychologe Nina hervor, aber trotzdem, dass sie irgendwie dazu getrieben hat, einfach Halt irgendwie bei Menschen zu suchen und einfach nur Anerkennung zu bekommen. Und das sagt sie auch selbst, ne? Sie sagt, irgendwas lief falsch und dass ihre Liebe ab irgendeinem gewissen Punkt schon fast besitzergreifend wurde und ihre Verlustängste viel mehr rauskamen. Und ich glaube, das ist natürlich auch etwas, was er in ihr dann mehr oder weniger hervorgerufen hat durch sein Verhalten. Wäre er jeden Abend normal nach Hause gekommen und hätte nicht diese Verhältnisse irgendwie gehabt, dann wäre das vielleicht auch gar nicht passiert. Aber so hat er natürlich das Schlimmste in ihr hervorgeholt, sage ich jetzt einfach mal. Ne? Diese tiefe Kränkung, das sagt auch später eine Psychologin, also einmal diese tiefe Kränkung, der Mangel in dem Moment an alternativen Handlungsoptionen. Ich meine, sie war betrunken, sie war auf Beruhigungsmitteln, dann ist da auf einmal diese Knarre und dann ist die Situation so hoch emotional. Das ist natürlich ja ein Cocktail aus verschiedenen Sachen, die einfach alle nicht gut sind zusammen, ne? Und so kam es eben dazu, dass sie ihren Liebhaber erschoss und dementsprechend natürlich deswegen auch vor Gericht kam, und zwar am 20. Juli 1977. Und das war damals der Promi-Prozess des Jahrzehnts. Also das kann man sich wirklich vorstellen. Es war vor dem Münchner Justizpalast und da war wirklich 9 Stunden schon vor Prozessbeginn, warteten da Hunderte von Schaulustigen. Es wurden extra Barrieren eingerichtet und so. Und dadurch, dass der Prozess öffentlich war, waren natürlich auch die Medien dabei. Das wird auch noch ganz wichtig. Oder was heißt ganz wichtig, aber es ist auf jeden Fall ein Bestandteil auf, wie es dann weitergeht. Und Ingrid hatte einen sehr berühmten Anwalt seiner Zeit, der ist mittlerweile verstorben, aber der ein oder andere von euch wird ihn sicher noch kennen, Rolf Bossi. Dieser Mann war einer der bekanntesten und aber auch umstrittensten Anwälte Deutschlands. Er, so kann ich schon mal teasern, konnte auch den Schuldspruch in dem Moment nicht verhindern. Aber der Mann war ja berühmt-berüchtigt für seine Verteidigungsstrategien und das wird in diesem Fall jetzt auch wichtig, denn er hat, ja, man kann sagen, vor Gericht wurden dann die Einzelheiten des Sexlebens von Ingrid und Klaus eben so ein bisschen ausgebreitet und das wurde dann natürlich weiter von der Presse in die Welt getragen, also irgendwo auch eine Demütigung für diese Frau immer und immer wieder, weil es wurde natürlich heiß diskutiert.
Und hier kommt Rolf Bossi wieder ins Spiel, denn manche sagen, dass ihr Anwalt seinen Teil dazu beitrug, denn er hatte eine sehr, ja, sagen wir mal, eigentümliche Verteidigungsstrategie auch in diesem Fall wieder. Er hat zum Beispiel einen Gutachter bestellt, das war ein Frauenarzt, und vor Gericht saßen eben, oder an Gericht saßen 5 Männer, ne, und dann kommt dieser Gutachter, das muss man sich halt auch vorstellen, diese Zeit damals, und dieser Gutachter, dieser Frauenarzt hat dann diesen 5 Männern dort erklärt, dass Frauen in den Wechseljahren in einer schwierigen psychischen Verfassung seien, die durchaus zu Kurzschlusshandlungen führen könnten. Ingrid war damals 46 Jahre alt, soweit so gut. Ich finde das ja sogar noch irgendwie, wenn das der Verteidigung dient, finde ich das ja gar nicht so verkehrt irgendwo. Problem war aber in dem Moment, dass Klaus Ingrid ganz oft als klimakterische Kuh, und Klimakterium ist das andere Wort für Wechseljahre, bezeichnet hatte. Also dementsprechend wurde sie da immer wieder so ein bisschen auf diesen Altersunterschied aufmerksam gemacht. Immer dieses so, du bist halt einfach schon älter und du bist ja in den Wechseljahren und deswegen bist du ja so ein bisschen durchgedreht einfach. Das ist natürlich, ich bin noch nicht in den Wechseljahren, toi toi toi, weil ich könnte mir vorstellen, ich werde auch völlig gaga, wenn ich da irgendwie drin bin. Und das ist natürlich für Frauen ein hochsensibles Thema, und wenn da eben mehrere Männer einfach darüber diskutieren, dass man irgendwie völlig durchdreht, bloß weil man in den Wechseljahren ist, dann kann ich mir vorstellen, dass das irgendwie kein schönes Gefühl ist, jedenfalls. Sind dann noch einige Zeuginnen auch die Aussagen, darunter auch die Schwiegermutter Ingrid, das habe ich ja eben schon erzählt, die eben live dabei waren. Und ja, irgendwie zusammenfassend kann man auch hier sagen, also schon im Vorfeld hatten die Medien natürlich monatelang von diesem Fall berichtet. Ist ja klar, ne? Am Ende ist es eine Geschichte wie gemacht für die Journalisten. Und jedes Detail, und sei es noch so intim, wurde dann eben einfach ausgegraben, auch während des Prozesses. Man hat aber auch auf der anderen Seite relativ schnell den Eindruck, dass Ingrid auch das so ein bisschen für sich nutzt und ein bisschen inszeniert, weil sie erscheint ganz oft ganz in Schwarz mit wunderschön gemachten Haaren und süßen Frisuren, spricht klar und deutlich und ohne emotionale Ausbrüche. Also sie ist sehr rational vor Gericht, dass sie das so ein bisschen ja auch wieder für sich nutzt, aber auf der anderen Seite, who can blame her, ne? Also ich meine, sowohl die eine als auch die andere Seite hat da, glaube ich, irgendwie das in dem Moment für sich ausgenutzt. All das hat aber nichts gebracht, vor allem nicht diese Verteidigungsstrategie von Herrn Bossi, und am Ende wird sie zu 7 Jahren Haft verurteilt wegen Totschlags, also nicht wegen Mordes. Mhm. Es gilt eine verminderte Straffähigkeit durch den Alkohol. Ne, das kam ihr dann eben zugute. Sie hat auch ganz, ganz oft während des Gerichtsprozesses eben immer wieder betont und gesagt, dass sie keine Erinnerung an diesen Abend hat, dass einfach wirklich schwarze Lücken irgendwie in ihrem Kopf sind. Und da habe ich mich gefragt, kann man wirklich so krasse Erinnerungslücken haben? Und auch das wurde danach, also dieser Fall wurde von etlichen Psychologen und Drogenexperten irgendwie danach noch bewertet und sich angeguckt. Und da gibt es eine Expertin, die auch sagt, ja, viel Alkohol plus Valium ist eine ganz, ganz miese Kombi. Und Ingrid van Bergen, also es gibt im Internet verschiedene Angaben, die reichen von 1,6 bis 2,4 Promille so ungefähr. Also ich würde sagen so, dass die Wahrheit ist wahrscheinlich so bei 2 Promille, die sie eben hatte nach dieser Rotweinflasche und dem Gin. Und da sagt die Expertin eben, man handelt in der Situation vielleicht noch strukturiert, aber hinterher ist es wie ein großes schwarzes Loch. Und das kann ich mir auch vorstellen, wenn man sich mal überlegt, irgendwie, weißt du, erinnert euch mal vielleicht irgendwie an einen Abend, wo ihr irgendwie verhältnismäßig viel Alkohol oder unverhältnismäßig viel Alkohol getrunken habt und das ein oder andere Glas zu viel. Und man wacht am nächsten Morgen auf und weiß zwar noch das große Ganze, aber so Einzelheiten, die sind irgendwie so ein bisschen vernebelt. So, ja, das ist eine normale Situation, ne? Ja, genau.
Aber auch wenn man jemanden erschießt.
Genau. Das frage ich mich halt auch, ne? Es sind jetzt, ne, so normale Dinge und vielleicht irgendwie Sätze und Sachen in der Unterhaltung, die man vielleicht nicht mehr weiß. Aber so ein Riesending, dass man mit einem Revolver auf seinen Liebhaber schießt. Ich glaube, das wusste Ingrid auch noch, aber sie konnte sich halt nicht mehr an die kleinen Details erinnern, an dieses, wie kam es dazu und warum hat sie überhaupt diese Waffe in der Hand gehabt und wie ist das alles so eskaliert, ne? Ja, ob das jetzt wirklich stimmt oder ob sie es doch noch alles wusste, das weiß nur sie am Ende, denn das sagt sie ja bis heute, ne, dass sie sich eben an Einzelheiten einfach nicht mehr erinnern kann. Und was ich interessant fand, ist, dass das ja eigentlich vor deutschem Recht oder generell, wenn man das juristisch betrachtet, ist das ja eine klassische Beziehungstat, ne? Wie sie ganz, ganz oft vorkommt. Mhm. Also irgendwie Mann erschießt Frau, Frau erschießt Mann oder bringt Mann um. Und 3/4 der Fälle davon sind eben ja Mord oder Totschlag tatsächlich von diesen Beziehungstaten. Und oft passiert das im sozialen Umfeld. Also ich glaube, das wissen die meisten von euch, das gibt ja auch ganz oft in so Krimiserien und so, dass die meisten Tötungsdelikte eben innerhalb der Familie oder innerhalb von ja Beziehungen stattfinden. Und meistens, und das fand ich total interessant, zwischen 20 Uhr abends und 4 Uhr nachts. Weil da eben die Leute zu Hause sind, weil sie keine sozialen Kontakte oder irgendwie ja Gespräche mit außerhalb stehenden Personen führen zu dem Zeitpunkt, sondern man befindet sich dann zu dem Zeitpunkt eben mit dem Partner, der Partnerin, mit der Familie zu Hause. Und hier war es natürlich dann am Ende einfach diese Besonderheit, dass es sich um eine berühmte Person handelte. Aber ansonsten ist es ja eine Tat, sage ich jetzt mal, wie sie ganz, ganz oft in Deutschland passiert. Und, fand ich auch interessant, bei so Beziehungstaten ist, dass die Täterinnen oft unter Alkoholeinfluss stehen. Mehr als die Hälfte. Und auch das war hier bei Ingrid ja der Fall. Aber auch da wieder ein kleiner Unterschied. Meistens ist es andersrum. Meistens töten Männer. Hier in dem Moment tötete aber eine Frau. Und ich kann mir vorstellen, dass es auch das nochmal für die Presse so interessant machte, vor allem seiner Zeit. Ne? Eben eine berühmte deutsche Schauspielerin, die einfach, also ich weiß, das muss man sich mal überlegen, die einfach ihren Liebhaber erschießt. Ja. Irgendwie, ne?
Das ist total krass.
Ja, ja.
Und er war, was ich nicht so ganz verstanden habe, ich habe extra mich nicht so eingelesen auch in die Tötungen. Ja, war das jetzt, also... War das geplant? Meinst du, du sagst, es war im Affekt? Mhm. Und die beiden waren essen zusammen. Mhm. Und sie ist nach Hause gegangen und er ist dann nochmal losgezogen, hat sie bei einer anderen getroffen, oder was?
Das weiß man halt nicht genau, ne? Also das vermutet Ingrid, weil er das ganz oft gemacht hat.
Was? Aber, das ist ja irre. Als Paar, man geht ein Paar zusammen weg, hat ein Date.
Ja.
Dann gehst du nicht als Paar nach Hause, sondern dann sagt dein Partner noch so, nö, ich treffe mich jetzt oder gehe, wahrscheinlich hat er jetzt nicht gesagt, mit wem er sich trifft, und hat sie immer vermutet, dass er entweder noch zum Prostituierten geht oder irgend zu einer anderen Geliebten.
Genau, weil er halt gesagt hat, geh ruhig schon mal, ich komme nach, ne? Und dann ist sie halt gefahren und dachte sich wahrscheinlich, ja gut, der kommt jetzt gleich, ne? Aber sie hat dann eben, wie gesagt, stundenlang gewartet. Und man muss sich das mal, also man kann das ja sogar so ein bisschen nachvollziehen.
Auch sauer, muss ich sagen.
Ja,
ne?
Und das ist es halt, ne? Man sitzt zu Hause und wartet und hat so einen schönen Abend. Also diese gesamte Situation ist ja irgendwo schon nachvollziehbar, dass man dann wütend wird jedenfalls, ne? Weil sie sitzt da und denkt sich in Rage natürlich auch. Sie ist alleine, sie trinkt Alkohol und dann kommt man von Höcksken auf Stöcksken und überlegt sich natürlich irgendwas. Und dadurch, dass er eben ja bekannt dafür war, dass er halt sich das ein oder andere Mal irgendwie vergnügt hat anderweitig, war das natürlich auch Ingrids Schluss, den sie am Ende zog. Und wo er letztendlich war, ne, das weiß wahrscheinlich nur sie und er, aber du fühlst dich natürlich irgendwie total...
Ausgenutzt
also, und so vorgeführt auch irgendwo, ne?
Ja, und vor allem, also ich glaube, also du fühlst dich halt ausgenutzt, ne? Er tat ja nur so, als hätte er das ganze große Geld, am Ende des Tages hatte er mega Schulden. Ingrid hat ihn dann in die High Society von München in die Schikaria mit aufgenommen. Er hat ja quasi auf ihren Kosten gelebt. Er ist ja in diese Villa gezogen von ihr und so. Also hat er dann auch sehr von ihr profitiert und von ihrem Status. Am Ende des Tages hatten die beide ja auch Geldprobleme, weil sie die Miete, also Ingrid ja auch die Miete nicht mehr alle für beide so zahlen konnte, deren krassen Villa. Ja, also sie fühlt sich ausgenutzt, dann verprasst er ihr Geld und dann bumst er noch eine Jüngere. Also ich wäre sauer. Ich weiß, ich würde jetzt nicht zum Revolver greifen, aber ich wäre sauer.
Ja, und auch da sagt sie ja eben, ne, dass sie sich, wie gesagt, nicht dran erinnern kann, aber wenn das wirklich so passiert ist, dass er eben diesen Revolver rausgenommen hat, ihr noch gesagt hat, er würde sie jetzt verlassen, also nochmal eine erneute Kränkung, nachdem sie da eh schon irgendwie am Limit ist, und dann nimmt er diesen Revolver und dann rangeln die da irgendwie und dann gehen die Schüsse los. Ich will sie jetzt nicht in Schutz nehmen, weil es geht trotzdem natürlich überhaupt nicht, aber irgendwo, man kann sich das auf jeden Fall vorstellen, dass diese Situation genau so passiert ist, ne? Dass sie eben gerangelt haben, sie nimmt diesen Revolver ihm aus der Hand und schießt einfach los in Wut, in Rage, keine Ahnung was. Aber ja, letzten Endes.
Ich kann es mir auch vorstellen. Ich kann diese Wut halt auch nachvollziehen.
nur dieses, also dass sie halt, du kannst ja nicht deinen Partner erschießen, weil du eifersüchtig bist.
Nein,
ne?
nein, das geht überhaupt nicht. Und das Witzige ist für euch zum Hintergrund, Friedi und ich haben vorab eben schon, bevor wir angefangen haben aufzunehmen, darüber gesprochen. Und das ist ja mein Teil sozusagen, den ich jetzt vorbereitet habe. Und Friedi hört das zum ersten Mal auch gerade. Und ich habe dann auch gesagt, ja, ich kann es irgendwie so ein bisschen verstehen. Und sie war so, was, Nina, man kann doch nicht seinen Partner einfach erschießen. So, nein, kann man doch nicht. Aber ich kann total verstehen, dass sie so wütend war.
Ja.
Und dass sie so, ich meine, ich glaube, wenn diese Pistole nicht im Haus gewesen wäre und dieser Revolver nicht in dem Moment in dieser Situation zwischen den beiden sozusagen unterwegs war, dann wäre es dazu nicht gekommen. Dann hätte die dem vielleicht eine reingehauen und die hätten sich da irgendwie komplett angeschrien und angegiftet und dann wäre okay gewesen.
Ja, vielleicht hätte sie ihn geschubst, aber ist ja auch nicht okay, weil dann kann dann jemand auch die Treppe runterfallen.
Klar, natürlich. Aber es ist immer noch was anderes als so eine scheiß Pistole.
Ja, das stimmt. Also ich glaube auch nicht, es wird ja auch mal geschrieben, war es ein geplanter Mord. Also das, so wirkt es für mich jetzt nicht, weil nach deinen Erzählungen kam er ja nicht nach Hause und sie wartete da betrunken mit einer Knarre in der Hand und erschießt ihn, ne? Sondern es war ja wirklich sehr im Affekt. Aber es ist schon, also was ich mich halt frage, ist auch, wie geht man damit um? Also warum war sie so gefasst in dem Gerichtssaal? Ja, wie kann man so gefasst sein? Ich meine, schau dir Oscar, also, jetzt, okay, wir haben ja schon mal auch über Oscar Pistorius gesprochen. Oscar Pistorius hat ja auch angeblich aus Versehen seine Partnerin erschossen. Er sitzt im Gerichtssaal und kotzt und du siehst ihm einfach das Schlechte, ihm geht's so schlecht. Ingrid von Bergen sitzt da und ist völlig aufgeräumt. Und jetzt ist natürlich die Frage, auf den ersten Blick würde man ja sagen, Oscar Pistorius hat mehr Reue gezeigt. Oder war es bei ihm vielleicht das schlechte Gewissen? Und Ingrid von Bergen hat einfach kein Gewissen und denkt so, ja, mein Gott, es war halt aus Versehen, was soll ich machen? Die ist ja sehr abgeklärt, die Frau.
Weißt du, was ich glaube? Je schuldiger man ist, desto mehr tendiert man vielleicht dazu, irgendwie so eine Show abzuziehen, um der Welt und dem Richter zu zeigen, wie sehr man es bereut. Weißt du, was ich meine? Und dass Oscar Pistorius das extra so ans Limit getrieben hat, um irgendwie zu zeigen, guck mal hier, mir geht's so schlecht. Und Ingrid hingegen sich einfach dachte, Leute, was wollt ihr von mir? Es war keine Absicht. Ja, ich habe den erschossen, das ist kein Geheimnis und das wissen wir alle. Ich war aber besoffen, ich war auf Schmerzmitteln und an den Rest kann ich mich nicht erinnern, aber es war ein Affekt und deswegen habe ich es gar nicht nötig, hier irgendwie eine große Show abzuziehen.
Ja, das kann natürlich auch sein, ne? Ja, wahrscheinlich war es so. Tipp ich mal.
Ja.
Und dann kam sie ins Gefängnis. Oder was
genau.
Ist dann
passiert? Also erstmal, es wurde dann halt eben alles irgendwie so ein bisschen auf diese Wechseljahre geschoben und auf dieses so, ne, dahingehend, das war so verstärkt dann eben einfach die Hauptstrategie des Anwalts. Und der hat auch da, das hast du ja eben auch schon gesagt, auch da vor Gericht so ein bisschen ein Bild von ihr gezeichnet, eben als sehr dominierende Persönlichkeit mit einer starken Lebenskraft, sehr geradlinig, aber auch überschaubar. Hat hingegen von Klaus das Bild gezeichnet, er sei ein labiler Charakter, ein Schwächling, der am liebsten seinen Kopf in ihren Schoß legte und mit großen Bubi-Augen das Leben betrachtete. Und ich finde, das fasst es ganz gut zusammen, ne? Da prallen irgendwie so zwei Welten aufeinander, wo man sich vorstellen kann, dass er eben auch in dieser Nacht das eben so geknallt hat. Naja, Ende vom Lied ist, sie wird verurteilt, muss 7 Jahre ins Gefängnis. Sie kommt aber nach ungefähr 5 Jahren, Ende 1981 ist das dann, wegen guter Führung wieder frei. Zeitweise war sie auf der Krankenstation wegen Selbstmordgefahr. Also sie ist am Anfang gar nicht damit klargekommen, dass sie eben ins Gefängnis muss und sagt rückblickend aber, dass die Zeit hinter Gittern eine sehr wertvolle Erfahrung für sie war. Dass sie es eben versucht hat und letzten Endes dann auch irgendwie für ihre Verhältnisse ganz positiv damit umgegangen ist und ganz viel in der Zeit über Toleranz und Verständnis gelernt hat. Und man kann auch sagen, dass in dieser Zeit, in der sie im Gefängnis war, sie eine ja ganz besondere Person kennengelernt hat. Da komme ich jetzt gleich noch drauf zu sprechen, denn ich habe mich gefragt, was hat Ingrid von Bergen nach der Haftentlassung gemacht. Also wie ging es weiter für sie? Und sie hat danach kurz, ja oder was heißt kurz, aber vereinzelt in Fernsehserien einzelne Episodenrollen gespielt, aber sie konnte an ihren damaligen Erfolg nie wieder so wirklich anknüpfen. Sie lebte dann einige Zeit auf Mallorca, hatte eine Tierfarm dort, ist also sehr, sehr, sagt sie auch von sich selbst und das merkt man auch, ist eine sehr tierliebe Person. 2009 war sie im Dschungelcamp, wurde auch Königin. Und da gab es interessante Szenen, nämlich am Lagerfeuer, die sind ja immer irgendwie interessant und alle Promis, die da abends rumsitzen, packen irgendwie aus. Und man kann sich natürlich vorstellen, bei Ingrid van Bergen gab es sehr viel auszupacken. Und so kam es dazu, dass Julia Siegel, die auch mit im Dschungel war,
eben gerade herausfragte und wissen wollte, was denn da eigentlich damals in dieser Nacht passiert sei und ob Ingrid wirklich ihren Geliebten umgebracht hat. Und da hat Ingrid dann wirklich nochmal alles live und in Farbe am Lagerfeuer gestanden und eben gesagt, dass am besagten Tag hätten sie eben diesen harmonischen Abend irgendwie verbracht und alles wäre toll gewesen. Danach hatte er sie dann aber alleine nach Hause geschickt, nachkommen wollen und so habe sie eben stundenlang auf ihn einfach gewartet. Fing dann an zu trinken, Wein und Gin, sagt sie auch. Und ja, dass sie die gemeinsamen Fotos in den Kamin geworfen hat, als Klaus dann in der Nacht zurückgekommen war, wollte er seine Sachen packen, holte seine Pistole aus dem Schlafzimmer. Also sie packt nochmal eins zu eins genau das aus, was auch vorher schon so offengelegt wurde. Und das habe sie eben nicht akzeptieren wollen, sagt sie auch da nochmal eben, dass er gehen wollte und sie verlassen wollte. Und eben in diesem Gerangel, in diesem Handgemenge, diese beiden Schüsse, diese tödlichen fielen. Ja, und dann sei sie am nächsten Morgen wach geworden und habe dann erst realisiert, was eigentlich in der Nacht passiert war. Und man kann sich das nur vorstellen, also ich erinnere mich auch noch daran, dass ich das geguckt habe damals 2009 und zu dem Zeitpunkt gar nicht so wirklich wusste, was da damals passiert war und auch noch dachte, was ist das denn für eine abgedrehte Geschichte, die hier plötzlich irgendwie am Lagerfeuer im Dschungelcamp erzählt wird. Weil es ist ja wirklich, wie ich es anfangs auch im Intro gesagt habe, die ist ja wirklich bühnenreif. Also da kannst du einen Film draus machen und man kann es zwischenzeitlich wirklich gar nicht einfach begreifen. Naja, wie gesagt, sie wurde Königin. Also scheinbar fanden das die Zuschauer auch, dass sie irgendwie die Krone verdient hat. Ingrid hatte die Hoffnung, dass danach so ein bisschen der Aufschwung kommt. So wie bei vielen Promis, die in den Dschungel gehen, dass sie irgendwie denken, wenn sie jetzt König oder Königin werden, dass danach nochmal die Karriere irgendwie einen neuen Putsch bekommt. Das war bei ihr leider nicht so doll der Fall. Ja, es wurde also wieder ein bisschen ruhiger um sie. Und heute, also seit ungefähr ja, 4 Jahren, lebt sie in einer WG mit Linda S. Die hatte ich eben schon einmal schon angeteased, denn Linda S. und Ingrid van Bergen haben sich im Gefängnis kennengelernt, beziehungsweise kurz vorher schon. Ja. Die beiden leben in einer WG in der Nähe von Lüneburg und haben sich da ganz gut eingegliedert und integriert. Ingrid ist auch mittlerweile sehr alt, also sie ist irgendwie Anfang, Mitte 90 und ist auf Hilfe angewiesen und die bekommt sie eben von ihrer Mitbewohnerin Linda und die beiden wohnen jetzt ungefähr 4 Jahren, habe ich ja schon gesagt, zusammen in dieser WG mit 2 Hunden und Linda ist eine lesbische Taxifahrerin, sie wurde damals immer nur von allen Taxi-Linda genannt und war bekannt dafür, dass sie die Schickeria Münchens durch die Gegend fuhr. Beide sind total ungleich. Also es gibt Interviews von den beiden, da denkt man auch, wie passen die denn jetzt irgendwie zusammen? Aber sie haben eins gemeinsam. Nicht umsonst war Linda auch im Gefängnis. Denn auch Linda hat jemanden umgebracht. Auch aus Eifersucht, nämlich die neue Freundin ihrer Geliebten. Also das verbindet sie, Liebe und Eifersucht. Sie haben auch beide mit dem gleichen Revolver, nämlich einer Smith Wesson Kaliber 38 gemordet oder umgebracht. Und sie standen beide damals am gleichen Tag vor Gericht. Bei der Unschuldsverkündung sind sie so aneinander vorbeigelaufen und Linda hat dann noch irgendwas zu Ingrid van Bergen gesagt. So ging das los und später haben dann die beiden eben eine Zelle nebeneinander im Gefängnis. Und da beginnt so mehr oder weniger deren Beziehung und deren freundschaftliches Verhältnis. Auch Lindas Fall macht damals natürlich Schlagzeilen.
Sie haben sich im Gericht schon gesehen.
Genau. Da sind sie sozusagen aneinander vorbeigelaufen. Da wurde beiden sozusagen, ja, eben das Leben erstmal beendet und beide wussten, sie müssten ins Gefängnis. Und dann hatten sie später im Gefängnis nebeneinander eine Zelle. Ist total geil. Also wirklich. Und man merkt auch richtig, wenn man die beiden so in Interaktionen beobachtet, dass sie wirklich ein gutes Verhältnis zueinander haben, dass sie sich vertrauen, dass sie füreinander da sind. Das ist eigentlich total schön, ne? So eine innige Freundschaft. Und auch beide denken oft an die Tat zurück. Also das sagt sowohl Linda als auch Ingrid, dass kein Tag irgendwie vergehe, an dem sie nicht an diese Tat nacht oder an diese Tat denken würden. Ingrid sagt dann auch, ich wache auch nachts oft auf und denke irgendwie drüber nach und zack, ist das irgendwie wieder vor meinem inneren Auge. Und beide belastet das natürlich bis heute. Beide können auch sich nicht erklären, warum das damals passiert ist. Das sagen sie bis heute auch. Irgendwie habe sich ein Schalter umgelegt. Sie seien auf die Palme gebracht worden. Das fand ich auch gut. Das sagt, glaube ich, Linda. Und beide waren eben in dem Moment auch unter Einfluss von Alkohol. Also beide irgendwie eine klassische Affekttat. Sie leben also, wie gesagt, heute zusammen, teilen sich auf. Linda kümmert sich um Ingrid, sie geben sich Halt. Und ja, irgendwie, es ist total skurril, aber irgendwie auch schön. Und diesen Teil möchte ich gerne mit einem Satz nämlich auch beenden, den ich so
ja, den fand ich sehr passend irgendwie. Ingrid sagt am Ende des Interviews, da ist sie schon Anfang 90 auch, also das war jetzt vor kurzem, Liebe ist vergänglich, Freundschaft bleibt bestehen.
Ich finde das irre, dass die jetzt da in so einer Frauenkiller-WG leben.
Ja, ja, genau.
Hä? Also, das ist ja echt total krass. Ich habe auch gerade mal gesehen, darum haben wir getötet. Ich google das gerade parallel. Und die wurden, also was für ein Zufall muss das ja dann auch sein, dass sie während dem Gericht, dass es gleichzeitig, das muss ja alles zur gleichen Zeit passiert sein, ja, ne? Ja. Dass das dann gleichzeitig verhandelt worden ist. Ich habe auch mal wieder gelesen, dass ein Fall so ein bisschen, dass ja eigentlich, wie soll ich das sagen, es wurde eigentlich ein Fall verhandelt und dann kam der Fall von Ingrid und dann musste der andere Fall, wurde so, ja, ja, das machen wir dann später, das muss in anderen Räumlichkeiten stattfinden. Und das war dann wahrscheinlich der Fall von Linda S. Und dann treffen die sich wieder im Gefängnis und dann müssen sie ja ihr Leben lang Kontakt gehalten haben.
Ja, das sagt auch Ingrid, dass sie dahingehend ihre Haftzeit überhaupt nicht bereue, weil sie nämlich ohne diese Haftzeit eigentlich gar nicht ihre beste Freundin kennengelernt hätte.
Ja gut, es ist halt, also ich meine, das verbindet halt natürlich auch,
ja,
ne?
Ja, mehr als alles andere wahrscheinlich.
Das ist ja, ja, weil gut, es ist halt, eigentlich wahrscheinlich haben die beiden sich gegenseitig therapiert, ne? Mhm. Alle auf der Welt oder in Deutschland zumindest fragen sich immer, ja, war es wirklich ein Aus Versehen, ne? War es wirklich im Affekt oder hast du ihn einfach eiskalt ermordet, ne? Und dann findest du halt jemanden, der dich versteht. Und genau. Das nachvollziehen kann, ne?
Ja. Und gerade weil die das beide das gleiche Motiv ja irgendwo haben, ne? Diese Liebe, diese ja impulsive Liebe und diese Eifersucht in dem Moment, weil sie eben in so eine Situation beide geraten sind. Mhm. Ich glaube, das ist nochmal, also generell, dass sowas verbindet. Und wenn du dann auch noch ja ähnliche Motive hast, dann ist es natürlich.
Also es ist natürlich schon ein sehr niedriges Mordmotiv, ne?
Natürlich.
Jemanden Eifersucht. Natürlich. Also das ist ja wirklich. Und ich finde es auch immer wieder erstaunlich, wenn ich ehrlich bin, dass der Anwalt es damals geschafft hat, auf Totschlag das Ganze zu drehen und nicht, dass sie nicht wegen Mordes verurteilt worden ist, weil sonst hätte sie auch viel länger im Gefängnis sitzen müssen, sondern dass sie da wirklich, ja, Totschlag im Affekt gemacht haben.
Ja.
Und vor allem, ich habe gerade parallel auch noch was gefunden, und zwar auch einen alten Zeitungsartikel, wo drin steht, wo der Klaus getroffen worden ist.
Mhm.
Und also sie hat ja dreimal geschossen und zweimal ihn getroffen und er muss ganz elendig verreckt sein. Weil ich habe mir nicht ganz überlegt, wie er es noch geschafft hat, ins Rosenbeet zu krabbeln, ne? Und sie hat halt ihn zweimal im Bauch getroffen, die Bauchschlagader durchtrennt zum einen und dann einmal das andere war irgendwie noch die Rippen und ist dann hinten wieder rausgegangen. Aber das bedeutet ja, wenn du die Bauchschlagader durchtrennst, dass du ganz elendig verblutest innerlich. Mhm. Das ist ganz schmerzhaft. Das muss ganz, ganz, ganz schlimm sein. Und dann hast du natürlich aber noch die Zeit irgendwie, du stirbst halt nicht direkt, du bist halt nicht direkt tot.
Ja, das erklärt auch, wie er da noch in dem Rosenbeet gelandet ist, naja.
Oh, furchtbar. Ja. Aber wie lebt man damit? Das finde ich so krass, dass die Ingrid da, ja, dass sie das so gut mit sich ausmachen konnte, dass sie danach weiter in der Öffentlichkeit ist. Ich meine, sie ins Dschungelcamp geht, nochmal probiert, ihre Karriere anzugehen. Ich meine, ihre Karriere besteht natürlich auch immer wieder aus dieser Geschichte, dass sie darüber spricht. Also, dass sie das überhaupt will und kann. Und das finde ich so ein bisschen, das ist, finde ich, komisch. Kann ich nicht nachvollziehen, muss ich sagen. Dass sie da so gut mit dieser Situation umgehen kann. Ob das jetzt im Affekt war oder aus Versehen war oder was auch immer. Boah, wenn ich aus Versehen, das ist eigentlich, finde ich, sogar fast noch schlimmer, glaube ich, wenn ich aus Versehen meinen Geliebten erschießen würde, würde es mir halt sehr schlecht gehen. Weißt du, was ich meine?
Mhm.
Aber hätte der machen können, was er will. Du liebst den Menschen ja, dann erschießt du den aus Versehen, bringst den Menschen um und lebst einfach dein Leben weiter. Das finde ich so, boah, das kann ich überhaupt nicht nachvollziehen. Also das finde ich ein bisschen, weiß ich nicht, sehr abgeklärte Frau.
Ja,
vielleicht hat sie es doch ein bisschen drauf angelegt, denke ich mir dann.
Ich glaube eher, dass sie so abgeklärt ist aufgrund all ihrer ganzen Erfahrungen, die sie gemacht hat im Leben. Vielleicht ist es auch nur Schutz, ne? Wer weiß, wie es im Innern bei ihr aussah und aussieht. Also heute vielleicht nicht mehr, ne? Weil das so lange schon her ist und sie wahrscheinlich irgendwie innerlich damit abgeschlossen hat oder versucht hat, ihren Frieden zu finden, wenn man das überhaupt kann. Aber ich glaube schon, dass sie damals, dass es ihr damals nicht gut damit ging, ne? Und dass sie dann aber irgendwie versucht hat, einfach weiterzuleben, weil jetzt, das ist so stumpf dahergesagt, bitte verzeiht's mir, aber es ist so, was soll sie anderes machen?
Also, ja. Ne?
Und du hast ja auch gesagt, sie hat ja auch im Gefängnis, also sie hat ja diesen Selbstmordversuch im Gefängnis. Ich glaube, du hast gesagt, weil nee,
sie war selbstmordgefährdet.
Ne? Sie nicht damit klar kam, im Gefängnis zu sein. Aber ich glaube, vielleicht kam sie einfach nicht damit klar, dass sie ihren Geliebten umgebracht hat. Weil das wäre witzigerweise, ich glaube, das wäre meine Reaktion. Ich würde dann, wenn ich aus Versehen den Menschen umbringe, den ich liebe, boah, das wäre auch so ein Gedanke wahrscheinlich, der mir kommen würde. Mhm. Ist egal, was der andere Mensch dann gemacht hat. Also das war dann wahrscheinlich, die Zeit im Gefängnis war dann wahrscheinlich wirklich ja ihre Therapie. Ne? Dann hat sie auch die fünf Jahre gebraucht und dann war sie vielleicht ein bisschen gefestigter.
Mich würde mal interessieren, weil ich meine, da waren jetzt Friedi und ich noch gar nicht auf der Welt, als diese Tat passiert ist und auch als der Prozess war. Aber sicherlich die oder der einen oder andere von euch hat das damals irgendwie mitbekommen. Wie habt ihr das empfunden? Also wie habt ihr Ingrid zur Tatzeit und dann vor Gericht und auch später, wie ist eure Meinung dazu? Was glaubt ihr? Hat sie es jemals bereut? Oder war es direkt irgendwie abgeklärt, abgebrüht und irgendwie abgehakt, mehr oder weniger? Das würde mich wirklich mal interessieren.
Mich auch. Mich auch. Ja, und vor allem, sie soll ja auch die Medien müssen sie ja auch so krass zerrissen haben. Also es muss ja super viel über deren Sexleben und dass sie Schwierigkeiten hatten, einen Orgasmus zu bekommen. Also es muss ja wirklich, wirklich persönlich geworden sein. Und sie muss ja da auch komplett zerrissen sein. Und es muss ja echt auch sehr, ja, auch unangenehm, wenn jemand dein komplettes Sexleben irgendwie in der Presse breit schlägt.
Ja, zumal, also, ich habe mich schon gefragt, aber ich habe da keine Antwort drauf gefunden, warum war dieser Prozess überhaupt öffentlich? Ganz oft ist ja gerade, wenn es um prominente Leute geht, ist es dann vielleicht auch nicht öffentlich, aber in dem Moment war es hier öffentlich und jeder konnte teilnehmen und die Presse war dabei und ja, wie gesagt, hat es halt komplett ausgeschlachtet.
Ja, das ist doch eine gute Frage, warum? Mhm. Vielleicht war das damals, die Presse damals einfach noch ein bisschen anders unterwegs.
Ja, oder wegen halt Interesse der Öffentlichkeit, ne? Also irgendeinen Grund wird es schon geben, aber fand ich auch. Es ist schon hart. Also wenn dann irgendwie dein komplettes intimes Leben irgendwie nach außen gekehrt wird und dann auch noch weitergetragen wird, das ist schon sicherlich sehr demütigend.
Ja, das stimmt. Auf der anderen Seite hat sie halt jemanden erschossen, ne? Mhm. Hält sich mein Mitleid auch immer so ein bisschen in Grenzen. Aber wie Nina schon sagt, sagt doch mal was ihr dazu denkt. Auf welcher Seite ihr steht, wie ihr das seht. Ich finde es auf jeden Fall irgendwie crazy, dass sie einfach weiter im Fernsehen rumgeistert und Dschungelkönigin wird, obwohl sie jemanden erschossen hat.
Mhm. Schon krass,
ja?
Ne?
Ja, voll skurril irgendwie.
Aber irgendwie ein guter Fall. Ich bin sehr froh, dass wir den jetzt endlich mal gemacht haben.
Ich auch.
Hat mir viel Spaß gemacht. Ich hoffe, euch auch.
Dann würden wir sagen,
bis in zwei Wochen.
Genau, bis in zwei Wochen. Macht euch einen wunderschönen Tag.
Und denkt ans Podifest.
Ach ja, denkt bitte unbedingt ans Podifest. Wir wollen euch alle kennenlernen und kauft schnell Karten. Kosten auch nur 17 Euro.
Genau.
Tschö.
Tschö.
Dieser Podcast wurde produziert von der Podcastagentur an der Alster.